Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschau Zürich Schaffhausen. Aus dem Verkehr gezogen, die alte Westtangente durch die Stadt Zürich gibt es seit heute nicht mehr. Da war der Hund begraben. Im Kessler Loch Schaffhausen sind die ältesten Hundeknochen der Welt gefunden worden. Und nächste Ausfahrt Regionalschnall. Unsere Sommerreise auf dem Autobahn- und Nationalstrassennetz kommt heute aus dem Milchburgtunnel zu Zürich. Das Wetter heute Abend zum Teil noch heftiger Regen. Morgen gibt es dann wieder ein paar Sonnenstrahlen. Am Mikrofon Hans-Peter Kühnzi. Ein lärmiges und stinkendes Kapitel Zürcher Verkehrsgeschichte ist seit heute abgeschlossen. Die alte Westtangente durch Kreis 3 und 4, wo noch bis vor einem Jahr jeden Tag 20'000 Auto- und Lastwagen Richtung Autobahn gefahren sind, gibt's nicht mehr. Seit heute Mittag ist die ehemalige Hauptverkehrsachse nur noch eine Quartierstrasse. Mireille Eisi.
Punkt 1 ist an der Kreuzung Hartstrasse-Bullingerstrasse Spur abgesperrt worden. Der Jürg Christen, Leiter Verkehrssteuerung von der Dienstabteilung Verkehr, hat erklärt, was das soll.
An der Bullingerstrasse fährt das an, bis Silfeldstrasse, bis Weststrasse. Also der ganze Strassenzug von dieser ehemaligen Westtangente wird heute zurückgebaut.
Ein unbekannter Autofahrer mit einer blauen Limousine war der Letzte, der auf der alten Westtangente links Richtung Bullingerplatz abgebogen ist. Wahrscheinlich hat er es nicht einmal gemerkt. Es sind zwar ein Haufen Männer in Orange herumgestanden, sonst ist nichts aufgefallen. Nachdem die Spur gesperrt war, haben die Helfer der Abteilung Verkehr den Eingang der Bullingerstrasse zugemacht. Ganz langsam, ein Töckel nach dem anderen. Die eine oder andere im Auto hat etwas komisch reingeschaut, sonst hat das aber niemand gross interessiert. Auch Quartierbewohner sind nicht schauen. Es hat geregnet, vom Stadtrat war niemand rum und es hat einfach nichts Spektakuläres zum Sehen. Dabei ist die Absperrung alles andere als unbedeutend. Kein Wunder also, ist man bei der Dienstabteilung Verkehr gespannt, wie es in den nächsten Tagen läuft. Der Mediensprecher Heiko Tschitscheri glaubt aber nicht, dass es Probleme gibt oder dass zig Autos und Lastwagen im Quartier rumieren.
Lastwagen haben wir das Glück, dass der Schwerverkehr dank der Westumfahrung, dank dem Bergtunnel massiv abgenommen hat. Die andere Situation mit Privatauto, MIV, dass sie noch durchs Quartier wie am Durchfahren verärgert, weil sie falsch sind oder nicht wissen oder nicht auf die Signalisation geachtet haben, da ist sicher die Gefahr besteht. Und da ist es Ärgernis sowohl aus unserer Sicht und vor allem natürlich auch aus Sicht der Anwohner. Aber auch da sind wir überzeugt, nach wenigen Wochen wird sich das eingespielt haben.
In den nächsten Tagen oder Wochen stehen jetzt an der neuralgischen Kreuzung Securitas, die den Verkehr leitet. Außerdem werden Nadis-Nad-Signalisationen geändert. In ein paar Wochen machen wir dann noch die letzten Feinanpassungen.
Das ist bei allen Verkehrsumstellungen praktisch immer wieder, dass man kleine Details noch feinjustieren, anpassen, sei es eine Signalisation oder auch gerade eine Lichtsignalanlage, die nicht so programmiert ist oder nicht so entspricht, wenn man es eigentlich am Bürotisch programmiert hat und in der Praxis jetzt dann plötzlich anders aus. Das gibt es bei jedem Projekt.
Zurück können wir aber jetzt nicht mehr lachen, der Heiko Tschitscheri. Früher oder später gewöhnt sich die Autofahrer dann schon die neue Situation. Zurückgeblieben ist ein ruhiges Quartier, wo man plötzlich Vögel statt Auto hört. Das ändert sich allerdings bald. Schon in ein paar Tagen kommen nämlich die ersten Bagger. Ein Jahr lang werden dann Strassen und Leitungen saniert und auch Häuser neu angemalt.
Bei der Grossbaustelle am Zürcher Escher-Wiesplatz war heute ein entscheidender Tag. Die Weichen für das neue Tram Zürich West, das ab dem Dezember 2011 auf Altstädte fährt, sind verlegt worden. Heute ist alles reibungslos gegangen, wie schon die ganzen zweieinhalb Wochen, wo es die Grossbaustelle gibt. Man sieht im Bauplan sogar ein bisschen voraus, sagt der Bauleiter Arthur Hitz.
Das Gröbste ist durch, was den Gleisbau betrifft. Man hat optisch das Gefühl, wir sind eigentlich schon bald bereit, um mit dem Tram zu fahren. Wir brauchen aber die Zeit noch, damit dann die Gleisanlage auch funktioniert am 23. August. Es gibt also noch viel Arbeit, aber wie gesagt, wir sind gut unterwegs.
Grund dafür, dass alles rund läuft, sei die gute Vorbereitung. Dazu hat man Glück mit dem Wetter und es sei kein Unfall gegeben. In 3 Wochen, wenn die Sommerferien fertig sind, wird der Escher-Wiesplatz wieder am Verkehr übergeben. In Zürich-Seebach ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann mit schweren Kopfverletzungen gefunden worden. Er ist auf der Schaffhauserstrasse gelegen, in der Nähe von der Kreuzung mit der Glattalstrasse. Die Polizei hat unterdessen herausgefunden, dass es sich bei dem Mann um einen 30-jährigen Tourist aus Ägypten handelt. Wie er sich diese Verletzungen zugezogen hat, weiss die Polizei aber immer noch nicht. Sie sucht darum Zeugen. Schaffhauser sind auf den Hunko und das offenbar schon vor mehr als 14'000 Jahren. Deutsche Archäologen haben nämlich herausgefunden, dass ein Hundekiefer, der im Kessler Loch bei Thayngen gefunden worden ist, tatsächlich schon über 14'000 Jahre alt ist. Damit gehören die Schaffhauser oder auf jeden Fall ihre Vorfahren zu den ersten Menschen der Welt, die Haushunde gehalten haben. Ginger Hobby.
Es ist eine kleine Sensation unter den Archäologen. Das weltweit älteste Hundefossil aus dem Schaffhausischen. Oder genauer gesagt, das etwa 12 cm lange rechte Oberkieferstück mit nur ein paar Zähnen dran. Es ist über 14'000 Jahre alt, also von dem, wo die Eiszeit langsam zu Ende gegangen ist. Ein Fossil, das die Archäologie einen grossen Schritt weiterbringe, sagt der Archäologe Hannes Napirala, der das Fundstück zusammen mit einem Kollegen analysiert hat.
Weil es ganz klar uns erstmal zeigt, ab wann wir ganz sicher Haushunde haben.
Indiz dafür, dass das Gebiss von einem Haushund und nicht von einem Wolf sei, ist der etwa 21 mm lange Reisszahn. Und zwar darum, weil er 4 mm kürzer ist als der von einem Wolf. Der Fund, der schon vor über 100 Jahren aus dem Kesslerloch bei Thayngen ausgegraben, aber erst vor kurzem identifiziert worden ist, sei eine gute Basis für die Weiterforschung.
Von hier aus können wir jetzt anfangen zu erforschen, wie wir weiter in die Vergangenheit kommen. Wie weit reicht denn tatsächlich dieses Mensch-Tier-Verhältnis zurück? Also das ist das eigentlich Interessante für uns jetzt als Wissenschaftler.
Die Vermutungen darüber, wieso die Jäger und Sammler Haushunde gehabt haben, also Wölfe, domestiziert haben, die gehen nämlich noch weit auseinander. Dass man Haushunde als Jagdpferde gehabt hat, glaubt der Archäologe Hannes Napirala zum Beispiel nicht. Er glaube eher, dass man den Haushund als Wachhund gebraucht hätte und...
Gerade so kleine Welpen sind ja wirklich unheimlich niedlich, da kann sich ja keiner dagegen wehren. Und deswegen haben Menschen garantiert auch schon immer junge Tiere irgendwie aufgezogen und sowas. Das Interessante beim Hund jetzt oder beim Wolf am Ende der Eiszeit ist, dass er dann tatsächlich anscheinend Teil der menschlichen Gesellschaft wurde und es nicht nur diese jungen, gezähmten Tiere gab, sondern die sich tatsächlich verändert haben und damit zu Haustieren wurden.
Wieso die Schaffhauser Vorfahren schon vor mehr als 14'000 Jahren Hunde als Haustier gehabt haben, das bleibt also noch offen.
In unserer Serie «Nächste Ausfahrt Regionalschall» starten wir heute in die dritte und letzte Woche. Hier vom Radiostudio Zürich aus braucht man heute weder einen Sendewagen noch sonst ein Auto, um zum heutigen Etappenort anzukommen. Zu Fuß wären wir gerade mal etwa 5 Minuten dort. Wir senden heute nämlich vom Milchbucktunnel aus der Stadt Zürich aus.
Nächste Ausfahrt Regionaljournal. Eine Sommerreise auf und neben der Nationalstrasse.
Nächste Ausfahrt Regionaljournal. Zum Start der dritten Woche unserer Sommerreise haben wir nicht eine eigentliche Ausfahrt genommen. Unser Reportagewagen steht in einer Nische vom Milchbucktunnel, zumindest unter der Stadt Zürich. Über uns tausende Tonnen Stahlbeton. So zumindest in einem Tunnel anhalten und manövrieren, das ist gar nicht so einfach. Wir haben heute Morgen dann auch mit Warnblinkern eine Eskorte bekommen. Heute wollen wir über die Tunnel reden, und zwar vor allem darüber, was es in Tunnel sonst noch hat, neben den x-tausend Autos, die hier durchfahren. Den ganzen Tag sind wir hier im Beton eingeschlossen und haben hier in den Nebenstollen von dem Milchbucktunnel in verschiedene spannende Räume hineinschauen. Das Team heute, das ist Miriam Breu von der Regionalredaktion Zentralschweiz, die Vera Deragisch von der Regionalredaktion Zürich Schaffhausen, Technik Bruno Weiss, mein Name Dario Pelosi. Ich sitze hier im Reportagewagen, und wenn ich hier Türen auftue, dann Körper jetzt vermutlich, wie laut es hier innen ist. Meine Kolleginnen und Kollegen sind darum ein paar Meter weiter hinten, hinter einer dicken Stahltür im Eingangsbereich von dem Milchbucklabyrinth. Und bei der Vera Deragisch ist jetzt jemand, der die Nebenräume vom Milchbucktunnel kennt wie sein eigener Hosensack.
Ja, bei mir ist der Christian Krismer, Leiter vom Werkhof Urdorf. Der Werkhof ist zuständig für den Strassenunterhalt, unter anderem im Milchbucktunnel. Christian Krismer, 240 Nebenräume hat der Milchbucktunnel. Warum hat er eigentlich so viel?
Erstens war es, weil man den Raum gegen Uhr füllen musste. Und zweitens war es, dass man natürlich in den 70er Jahren geplant hat, eine zweite Röhre. Die zweite Röhre wäre über die Lima gegangen und in die Zielhochstrasse über. Und das hat man nachher während dem Bau müssen ändern, also während der Projektierung schon, und hat nur eine Röhre gebaut.
Wir können leider nicht live durch die Räume durchlaufen. Jetzt gerade die Betonwände sind dick, unsere Signale würden nicht durchkommen. Aber heute Morgen haben sie mich durch die Nebenräume oder einen Teil von diesen Nebenräumen geführt. Der grösste, da ist der Mieter sicher Zentralbibliothek, Zürcher Zentralbibliothek. Wir sind ein paar hundert Meter gelaufen miteinander. Was wird da drin gelagert?
Dort hat es diverse Zeitungen. Das hat von der Pravda über italienische Zeitungen alles drin. Dann hat es Doktorarbeiten, die deponiert sind, von diversen Leuten. Also eben die, wir haben nicht alle gefunden, aber es hat auch Politiker drin, die wir angeschaut haben. Also es ist ein riesen Depot, das es dort hat, auf 300 Meter Länge.
Ein Haufen Dokumente lagert nicht nur die Zentralbibliothek, sondern auch das Staatsarchiv im Kanton Zürich. Und es gibt auch noch ein tierisches Depot. Was hat es mit dem auf sich?
Ja, man hat vom Zoologischen Museum von der Uni hat man auch noch Tiere eingelagert. Da hat es Tapir drin, Eisbären hat es drin. Dann hat es kleine Elefanten, Krokodil. Also ein riesen Spektrum an Tieren hat es drin.
Sie haben heute Morgen für mich manches Geheimnis gelüftet auf dem Rundgang. Es hat manche Überraschungen gegeben. Zum Beispiel bin ich sehr überrascht gewesen, dass da innen auch musiziert wird.
Das ist richtig. Die Musikschule hat einen Raum. Die können vom Irchelpark her relativ einfach reinkommen, sodass sie nie durch Technikräume durch müssen. Und in diesen Bereichen können sie natürlich Lärme machen, wie sie wollen, weil die sind 20 Meter unter dem Boden. Da gehört niemand.
Aber das sind vor allem Schlagzeuge, die ich da gesehen habe, die geübt wird in diesem Musiknebenraum. Sie haben nicht nur externe Mieter, sondern sie brauchen einen Teil von diesen Räumen selber, zum Beispiel zum Signaltafeln lagern. Und dann hat sie diesen Nebenräumen natürlich auch ganz einen Haufen Technik und Leitungen durch einen solchen Raum. Also es ist fast eher ein Gang, sind wir durch, mit ganz vielen wichtigen Leitungen. Kabel, was hat es mit dem auf sich?
Also die Nationalstrasse hat relativ viel Glasfaserkabel eingelegt, weil das sind schnelle Verbindungen. Und da hat es natürlich Swisscom, es hat relativ viele so Sachen, die durch die ganze Schweiz durchgehen und wo Transitleitungen sind. Und es ist sehr wichtig, was man da rein hat.
Also wenn man diese Leitungen kappen würde, wäre ziemlich viel in der Ostschweiz tot an Fernseh- und Internetleitungen.
Das ist richtig, ja.
Danke vielmals, Christian Kissmer, für den Überblick über die Milchbuck-Nebenräume.
Mit diesen Wanderungen heute in diesem unterirdischen Labyrinth, da haben wir heute Vormittag auch noch den Hans Frischknecht angetroffen. Er ist hier unten, hat er eines der grössten Coca-Cola-Museen der Schweiz. Und er hat die Vera Deragi, die wir vorher gehört haben, auch gerade in sein Heiligtum eingeführt.
Coca-Cola, soweit das Auge reicht. Seit 21 Jahren sammelt Hans Frischknecht alles, wo der weltberühmte rot-weisse Schriftzug drauf ist. Flaschen, Gläser, Besteck, Kleider und sogar Ski. Ein paar tausend Artikel aus allen Herren Ländern hat er zusammengetragen. Vom gratis Werbegeschenk bis zum teuren Einzelstück. Ein ziemlich grosses steht gerade beim Eingang.
Die Polstergruppe, ein Unikat auch in der Schweiz, das wir haben, wo man eigentlich sonst nie nicht antrifft. Das sind aus alten Kühlelementen, die man hat in den 50er, 60er Jahren, wo man dann umgebaut hat zu einer Lederpolstergruppe. Natürlich das Leder rot-weiss. Und das ist natürlich ein Traum von jedem Sammler.
Von dieser Polstergruppe, natürlich mit Gocki-Automat, führt mich Hans Frischknecht zu Vitrinen, wo die Sammlerstücke fein säuberlich geordnet sind. Da steckt ein Pin am anderen, es präsentieren sich Barbie in rot-weissen Kostümen und auf alten Blechtabletten lachen hübsche Damen ihr strahlendste Gocki-Lächeln. Auch nicht fehlen dürfen Fotoapparate, Fernseh- und Radiogeräte.
Und da die Telefon ist natürlich auch etwas Spezielles. Wenn wir jetzt hier mal hören, wenn es läutet. Das sind Eisbären, die rundherum gehen.
Vor einer Vitrine zeigt Hans Frischknecht auf den Boden, auf etwas, wo die Firma Coca-Cola eigentlich ein grosses Geheimnis daraus macht.
Das sind Gussformen, wo man Flaschen hergestellt hat, Glasflaschen hergestellt hat. Und zwar ist es eine 3,3 Deziliter Flasche und eine 2 Deziliter Flasche. Die kommt man sehr selten über.
Die Gussformen hat Hans Frischknecht im Trödlerladen und im Internet gefunden. Vieles hat er aber auch auf seinen Campingreisen durch Europa entdeckt. Und manches hat er auch vom Konzern selber geschenkt bekommen. Seine Sammlung ist übrigens noch lange nicht komplett. Gerade die USA sind der richtige Fundgrube, meint Hans Frischknecht. Fündig würde er sicher auch im Hauptsitz, in Atlanta. Bis dorthin hat er es aber noch nicht geschafft. Die Reise in die Mutterstadt von Coca-Cola, das ist der grösste Traum, den der Gocki-Sammler träumt.
Vera de Ragis war das, der in diesem Gocki-Museum rumgelaufen ist. Rund um den Tunnel gibt es unzählige Geschichten, teilweise auch sogar Geschichten von unheimlichen Begegnungen. Vor gut 30 Jahren zum Beispiel haben sich im Belchentunnel bei Eggenkingen seltsame Geschichten zugetragen. Eine weise Frau soll dort als Autostöpplerin vielen Leuten erschienen sein. Eine solche Begegnung ist die von zwei jungen Frauen, die am Abend im Herbst 1983 von Basel Richtung Solothurn gefahren sind. Kurz vor dem Belchentunnel ist sie dann am Strassenrand gestanden, die unscheinbare Frau. Eine von den zwei jungen Frauen hat die Geschichte der Solothurner Heimatkundeforscherin Elisabeth Pfluger erzählt. Sie sagt im Gespräch mit Miriam Breu, was ihr die junge Frau berichtet hat.
Die Daniela hat die Scheiben abgekurbelt und hat die Frau gefragt, woher wollen sie? Da hat sie gesagt, ich will auf die andere Seite. Da hat die Daniela gesagt, sie sind so bleich, ist ihnen nicht gut. Ja, darum wäre ich froh, wenn ich mitfahren könnte. Daniela ist ausgestiegen, hat der unscheinbare Frau, nicht eine weisse Frau, sie hat vielleicht ein Regenmäntel angehabt, so. Hat also ihren Sitz führen gemacht und hat ihr geholfen, hinten noch in Fond von ihrem zweitürigen Auto einsteigen.
Also das Auto, das hat hinten keine Türen gehabt, um ihn auszusteigen?
Nein. Und dann sind sie abgefahren und wo sie im Tunnel drinnen sind, nach einer Weile fragt Daniela, ist ihnen jetzt besser? Da sagt sie, nein. Es ist furchtbar, es passiert etwas ganz Schreckliches, etwas Furchtbares. Daniela dreht sich um und will fragen, was meine ihr mit dem? Da ist sie gar nicht mehr da. Der Platz ist leer, sie ist niemand mehr da. Die beiden haben sich nicht mehr gewusst zu fassen. Die es erzählt hat, war ja am Steuer. Beatrice Sägiger. Die Beatrice hat gesagt, ich habe mich als Steuerrad geklammert und habe noch denken, raus, 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 raus. Als wir rausgekommen sind zum Tunnel, ist dort eine Ausweichstation beim tiefen Graben, heisst sie. Dort bin ich reingefahren, habe das Auto abgestellt und bin weggesprungen vom Auto weg. Und Daniela ist auf ihrer Seite auch weggesprungen vom Auto weg. Wir hatten einfach einen Schock gehabt.
Er hat uns die Geschichte sehr authentisch erzählt. Also man hat schier fast das Gefühl bekommen, er sei jetzt selber dabei gewesen. Ist die Geschichte für euch wahr, Elisabeth Pfluger?
Die Geschichte ist absolut unglaubhaft, aber sie ist wahr.
Warum?
So wie ich die Frau erlebt habe, kann es nicht gespielt sein.
Jetzt gibt es ja hunderte von Interpretationen, wer das denn die Frau könnte gewesen sein, die weisse Frau. Also es gibt auch Leute, die sagen, vielleicht war sie Opfer von einem Gewaltverbrechen gewesen, vielleicht war sie nicht der Geist von einer Kindsmörderin gewesen. Habt ihr auch eine Interpretation? Wer ist die weisse Frau von Belchen?
Ich habe es anders empfunden. Es könnte für mich eine Warnung gewesen sein. Mir krüspeln es auch jedes Mal, wenn ich mit dem Auto durch den Belchentunnel fahre. Weil es mir dunkelt, es könnte dort etwas Schreckliches, etwas Furchtbares passieren.
Was denn so?
Es könnte ein Unfall sein, es könnte irgendein Brand oder ein Unglück sein, wie man es gehört hat von Frankreich auch. Und im Gotthard ist ja auch einmal so etwas passiert. Da kommt mir sofort die Frau in den Sinn, die gesagt hat, es passiert etwas Schreckliches, etwas Furchtbares.
Die Solothurner Heimatkundeforscherin Elisabeth Pfluger war das. Sie wird übrigens den Herbst 91. Wir sind zurück im Milchbucktunnel und da reden wir von einer etwas anderen Art Spukgeschichte. Vor 10 Jahren hat es nämlich im Kubristunnel, nicht weit von hier weg, immer wieder bei Auto die Motoren abgestellt. Bei der Miriam Breu ist jetzt der Sascha Braun, der für den TCS tagtäglich als Patrouilleur unterwegs ist.
Sascha Braun, wir reden etwa von 20 Fällen, die zwischen 2000 und 2004 im Kubristunnel rein sind passiert, wo die Autos einfach bleiben stehen. Sind da übersinnliche Kräfte am Werk gewesen?
Ja, ich glaube, das war nicht übersinnlich gewesen oder Spuk, sondern das sind technische Probleme gewesen, die dazu geführt haben, dass die Auto abgestellt haben. Das Problem ist Störungseinfluss von außen, wo dann die Fahrzeugelektronik gestört hat, so weit, dass das Auto abgestellt hat.
Aber eben so nach 2004 ist der spooky Anführungszeichen plötzlich vorbei gewesen. Was ist denn da passiert? Ist da irgendwie, hat man da plötzlich etwas verändert am Tunnel oder was ist da gelaufen?
Nein, am Tunnel selber ist nichts geändert worden, aber die Fahrzeughersteller mussten reagieren und ihre Systeme besser gegen Störungseinflüsse abschirmen. Und das haben sie auch gemacht und seitdem passiert etwas nicht mehr.
Jetzt nehme ich mal an, das ist nicht von einem Tag auf den anderen nachher passiert, dass ihr gar niemanden müssen in einem Tunnel ein Auto abschleppen oder irgendwie etwas umdöckterln dran. Warum bleiben heute die Autos stehen in den Tunnel?
Ja, die Autos bleiben immer noch stehen in den Tunnel. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist menschliches Versagen oder technisches Versagen.
Und dass die Leute irgendwie keine Most mehr haben, ist das nicht etwas, was noch häufig passiert?
Mal, auch das kommt vor.
Jetzt, was mache ich denn, wenn ich jetzt tatsächlich eine Panne habe in einem Tunnel? Was ist denn die beste Reaktion?
Ja, das ist ganz einfach. Das Fahrzeug ausrollen lassen, zum Stillstand bringen, den Pannenblinker einschalten, wenn Sie dabei haben, Warnwesten anlegen und via die SOS-Notrufsäule, die sie in jedem Tunnel drin hat, die Polizei verständigen.
Und warum nicht mit dem Handy anrufen?
Die Polizei kann so genau orten, wo sie im Tunnel stehen und tut nachher die entsprechende Fahrspur gerade sperren und so tun wir das Risiko von einem Unfall im Tunnel minimieren.
Danke vielmals, Sascha Braun.
Nächste Ausfahrt Regionaljournal. Tunnel und was man in denen neben Autos sonst noch alles findet. Das Team heute, Miriam Breu, Vera Teragisch, Technik Bruno Weiss, ich bin der Dario Pelosi. Wir räumen jetzt unsere Anlage wieder zusammen und versuchen heil aus dieser Nische hier im Milchburg-Tunnel rauszukommen und steuern dann in Zürcher Obigverkehr. Morgen geht es dann durch den Gubrisch-Tunnel. Und dann haben wir heute erfahren, dass wir auch mit viel Technik wie mir im Auto ohne Pannen durchkommen. Und wir fahren auf Weiningen. Und vermutlich geht man dann ordentlich in Stau. Für einen ist das auch gut so. Beim Limmataler Kreuz reden wir nämlich über Stau und seine Auswirkungen. Und wir reden mit denen, die tagtäglich im Stau stehen. Nächste Ausfahrt, Regionaljournal, morgen Abend also aus Weiningen.
Nächste Ausfahrt, Regionaljournal. Eine Sommerreise auf und neben der Nationalstrasse.
Und diese Serie, die Sommerreise, die gibt es auch im Internet. Unter regionaljournal.ch können Sie die bisherigen Folgen nachhören und Sie können dann nachlesen, woher unsere Reise in dieser dritten und letzten Woche noch geht. Wir kommen zum Wetter. Das sind die Prognosen von der Sabine Balmer von SF Meteo.
Heute am Abend und in der Nacht regnet es noch weiter. Etwa die kann auch noch das Gewitter dabei sein. Bäche und kleinere Flüsse wie die Döss oder die Thur können stellenweise über die Ufer kommen. Montag durch wird es dann nur noch ab und zu nass, dazwischen zeigt sich auch schon wieder die Sonne. Die Temperaturen steigen von 15 Grad am Morgen auf etwa 22 Grad morgen am Nachmittag. Der Mittwoch wird dann trocken und freundlich bei etwa 24 Grad. Es dient aber dann schon bald wieder Wolken auf, die in der Nacht auf den Donnerstag Regen bringen.
Regionalschall, Zürcher Fuse, zum Schluss noch mal das Wichtigste von heute in der Zusammenfassung. Die alte Zürcher West-Tangente gibt es nicht mehr. Etwa ein Jahr nach der Öffnung der West-Umfahrung ist die alte Tangente in den Zürcher Stadtkreis 3 und 4 heute Mittag um 1 für den Durchgangsverkehr gesperrt worden. Früher sind dort jeden Tag 20'000 Autos und Lastwagen durchgefahren. Jetzt wird die Strasse noch umgebaut und soll dann in einem Jahr eine verkehrsberuhigte Quartierstrasse sein. Die ersten Haushunde sind offenbar im heutigen Kanton Schaffhausen gehalten worden. Deutsche Archäologen haben herausgefunden, dass alte Hundeknöchel, die im Kessler Loch bei Teingen gefunden worden sind, schon mehr als 14'000 Jahre alt sind. Ältere Spuren von Haushunden gibt es laut diesen Forschern auf der ganzen Welt nicht. So viel Regionaljournal Zürcher Schaffhausen am Montagabend. Die Sendung gibt es in ein paar Minuten im Internet unter regionaljournal.ch. Am Mikrofon war Hans-Peter Krienzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.